Weltspiegel, Thema.
Jugend in Europa. Am Mikrofon ist Esther Saub.
Gehst du am 26.05. zur Wahl?
Nee.
Für Europa?
Nee.
Warum nicht?
Keine Ahnung.
Geht ihr wählen?
Nein.
Warum nicht? Komm, ihr geht doch wählen.
Bringt nichts.
Doch. Ich gebe dir jetzt auf jeden Fall den Flyer. Und dann überlegst du es dir nochmal ganz genau. Und du gehst am 26.05. wählen. Guck mal, du hast so ein Recht. Du kannst doch stolz darauf sein, dass du ein Recht hast.
Was sagt Europas Jugend zur EU? Dieser Frage sind meine Kollegen Julia Lehmann und Tobias Seeger nachgegangen und dafür auch durch Europa gereist, um Antworten zu finden. Zum Beispiel waren sie auch auf der Kölner Domplatte, wo eine junge Frau junge Wähler für Europa geworben hat, mit mäßigem Erfolg, wie wir eben gehört haben. Eine 250.000 Jugendliche haben sich aber immerhin schon freiwillig gemeldet für diese Marketingaktion der EU. Hashtag diesmal wähle ich. Julia Lehmann, hatten Sie bei Ihrer Reise durch Europa denn den Eindruck, dass die EU wirklich eine Marketingkampagne nötig hat?
Ja, schon. Also weil vielen jungen Menschen gar nicht so richtig klar ist, wo Europa eigentlich überall drin steckt. Also dass es zum Beispiel an der EU liegt, dass wir keine Roaming-Gebühren mehr im Ausland zahlen müssen, dass man Streaming-Dienste wie Netflix auch im Urlaub in Spanien oder Italien nutzen kann. Und auch ganz banal, dass wir eben frei rumreisen können, kein Geld wechseln müssen. Das ist vielen gar nicht bewusst. Insofern wäre da so ein bisschen besseres Marketing wahrscheinlich nicht schlecht, weil viele mit Brüssel und der EU einfach super komplizierte Politik verbinden. Bei Älteren ist es, glaube ich, grundsätzlich nicht anders. Da verstehen es auch viele nicht, aber die gehen trotzdem zur Wahl aus so einem Pflichtgefühl raus, bei den Jungen eben nicht.
Das ist vielleicht auch das Alarmierende. Bei der letzten Europawahl vor 5 Jahren ist nur knapp ein Drittel der Wahlberechtigten unter 24 überhaupt wählen gegangen. Ziemlich wenig, finde ich. Haben Sie herausgefunden, woran das liegt, außer daran, dass Europa so kompliziert ist?
Na, ich denke, das liegt auch daran, dass die EU einfach zu selbstverständlich für die junge Generation ist. Man muss ja sehen, die ist damit aufgewachsen mit der EU. Die kennt gar nichts anderes. Die weiß teilweise gar nicht mehr, wie es eigentlich mit den Grenzen war, mit unterschiedlichen Währungen. Und deswegen ist es auch nicht so wichtig für die. Also die sieht Europa einfach nicht in Gefahr. Das haben wir auch gemerkt, als wir zum Beispiel auf einer Pulse of Europe-Demo waren, also auf einer Pro-Europa-Demo in Berlin im Januar. Das war die erste in diesem Jahr. Und da waren fast nur ältere Leute da, die das eben auch anders kennen, also die auch eine Welt ohne die EU kennen. Und gerade deshalb braucht es, glaube ich, konkrete Themen, um die Jugend anzusprechen. Aber Europa so als Thema, es ist einfach zu schwammig. Damit können die oft nicht so richtig was anfangen. Und irgendwie müssen die also das Gefühl bekommen, die Wahl, die geht mich direkt was an. Und was da entschieden wird im Parlament, das betrifft mich unmittelbar. Wenn das nicht ist, dann werden sie wahrscheinlich auch nicht wählen gehen.
Jetzt haben Sie sich ja in den letzten Wochen oder wahrscheinlich auch Monaten ziemlich intensiv mit Europa beschäftigt. Haben Sie denn in der Zeit auch in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis so ein bisschen rumgefragt, was die zu Europawahl sagen?
Ja, klar. Also da haben wir viel drüber gesprochen und da habe ich gemerkt, es ist ganz gemischt. Also für viele ist Wählen gehen da eben einfach so eine Pflicht. Das macht man so. Viele haben aber auch einen Bezug zu Europa, weil sie zum Beispiel viel reisen oder weil sie vielleicht während ihres Studiums Erasmus gemacht haben, also im Ausland waren. Und sowas macht Europa natürlich greifbarer, interessanter und wichtiger, wenn ich wirklich Gesichter und Geschichten mit den Ländern und mit Europa verbinde.
Gesichter und Geschichten, sagen Sie, dafür hat sich ja jetzt auch die EU selbst entschieden. Sie haben nämlich Markenbotschafter und Botschafterinnen engagiert. Eine von denen haben Sie getroffen, Diana zur Löwen. Sie hat mehr als 740.000 Abonnenten auf Instagram. Mhm. Und ich habe mir den Account angeschaut. Da steigt sie mal aus dem Pool, mal träumt sie im Abendkleid in die Kamera. Da habe ich mich natürlich schon gefragt, was hat das jetzt bitte mit Europa zu tun?
Ja, also erstmal nix. Also eigentlich geht es bei ihr tatsächlich um so Themen wie Mode, Lifestyle, Schminktipps, also so die schönen Seiten des Lebens. Aber sie sagt auch, sie hat sich selber immer mehr für Politik interessiert, so im Laufe der Jahre. Es kam mit ihrem Studium, die ist jetzt 23, die Diana. Und deshalb will sie ganz gezielt so einen Mix machen, damit ihre Follower eben auch mit politischen Themen in Kontakt kommen. Sie berichtet dann zum Beispiel in ihren Insta-Stories, in diesen kurzen Videos, wie die Wahl funktioniert, macht auch Werbung für Europa, verbindet das auch so ein bisschen mit Mode. Also sie trägt dann auch gerne mal so einen blauen Kapuzenpulli mit den 12 gelben EU-Sternen drauf. Und das Schöne ist aber auch, dass sie ganz offen sagt, sie weiß selber ja auch nicht alles. Also sie ist gerade dabei, was zu lernen über Europa und die EU und so will ihre Follower auf diesem Weg, auf diesem Lernprozess einfach mitnehmen.
Sie waren ja dann nicht nur in Brüssel, im Herzen Europas sozusagen, sondern auch am rechten Rand, nämlich in Budapest. Mhm. Und da haben sie für ihren Film Viktor Neugebauer getroffen. Der ist Mitglied bei Fidelitas, der Jugendorganisation der rechten Partei Fidesz. Und er sieht Europa als Bedrohung für den Nationalstaat. Wie hat er das denn Ihnen gegenüber begründet?
Also er hat gesagt, er findet, dass Brüssel einfach viel zu viel entscheidet. Für ihn zählt ganz klar die ungarische Identität. Und er sagt, die EU mischt sich viel zu viel ein. Die hat doch gar keine Ahnung, was für Ungarn wirklich wichtig ist. Und da habe ich schon gemerkt, wie gut da diese Kampagne von Fidesz und Orbán ankommt. Also die machen ja immer wieder Stimmung gegen Brüssel, vor allem auch gegen die Flüchtlingspolitik. Wir haben da auch mit einem Politikwissenschaftler von einem unabhängigen Forschungsinstitut gesprochen. Der hat uns gesagt, das ist eben genau die Taktik von Orbán. Immer wieder Feinde von außen finden, um von innenpolitischen Themen abzulenken. Und da ist Brüssel, da ist die EU ein willkommener Gegner. Also da gab es auch immer wieder Medienkampagnen in Ungarn, Stopp Brüssel, und die Einwanderung wurde verantwortlich gemacht für Terroranschläge.
Von denen es ja gar keine gibt in Ungarn. Ich weiß gar nicht, wovon die reden.
Ja, genau. Also das ist so das Interessante. Aber man muss da eben auch sehen, dass in diesen ganzen Schlüsselpositionen, zum Beispiel auch in den Medien, in den wichtigen Positionen, da sitzen eben Leute der Regierungspartei, Leute von Fidesz. Und das kommt dann eben auch bei jungen Ungarn, wie eben zum Beispiel Viktor, wirklich gut an.
Dessen Meinung war mir total unsympathisch, aber er selber kommt ja echt nett rüber. Also wie so ein idealer Schwiegersohn. Wie ging das Ihnen da als Reporterin? Es war wahrscheinlich ein angenehmer Dreh und trotzdem eine unangenehme Botschaft. Oder wie haben Sie das erlebt?
Ja, also das war wirklich ganz spannend, weil ich glaube, am Anfang geht man ja so ein bisschen ran und denkt, naja, was wird das so für ein Typ sein? Also mit diesen extremen Haltungen, das muss man dem ja anmerken oder so. Aber nein, Sie haben es ja schon gesagt, das ist so ein ganz normaler, netter Typ. Und er war auch wirklich nicht unsympathisch, das muss man schon so sehen.
Eine weitere Station war dann Griechenland. Und in Athen sind sie mitten in einer Demo gelandet gegen Sparmaßnahmen in Krankenhäusern.
I wouldn't want Greece in the European Union.
The main problem is that they are not with the people, they are with the money.
The European Union is not a people's union with solidarity, it's a capitalist union.
Also die EU als kapitalistische Union, die mit ihren Sparmaßnahmen Griechenland drangsaliert. So haben das die Demonstranten empfunden. Und an der deutschen Schule in Athen, wo Tobias Seeger und Julia Lehmann auch waren, da waren die Ansichten zwar nicht so extrem, aber mich hat besonders berührt, dass die überwiegend griechischen Schüler sich wirklich Sorgen machen um die Zeit nach der Schule.
Also ich habe Angst für die Zukunft. Ich weiß noch nicht, ob ich hier in Griechenland eine Arbeit finde.
Hier in Griechenland ist alles ein bisschen zerstört geworden. In anderen Ländern vielleicht ist es besser, glaube ich.
Wenn ich konnte, dann würde ich hier bleiben. Ich mag Athen, mir gefällt es hier, das Leben und so. Aber wenn die Arbeitslosigkeit so ist, wie es jetzt ist, dann leider kann ich nicht zurückkommen. Also die Wirtschaft entscheidet für mich, was ich mache und nicht ich.
Eleni Karamali heißt diese letzte Schülerin, die ganz offensichtlich von den Umständen zum Auswandern gezwungen wird. Da frage ich mich, Julia Lehmann, wo ist für Sie das freie Europa?
Ja, also das fragt man sich wirklich. Das war tatsächlich sehr berührend. Also für die jungen Griechen, die wir getroffen haben, die sind ziemlich enttäuscht von Europa. Die hätten sich da mehr Hilfe versprochen oder mehr Hilfe gewünscht während dieser schlimmen Wirtschaftskrise. Dass die angefangen hat, das liegt ja nun schon 10 Jahre zurück. Aber diese Folgen der Wirtschaftskrise, die sind eben immer noch sehr präsent und die treffen vor allem die Jugend. Also die Jugendarbeitslosigkeit liegt da immer noch bei fast 40%. Und das führt eben dazu, dass ganz viele junge Griechen sagen nach der Schule, ich werde keine Zukunft hier in meinem Land haben, ich muss ins Ausland, obwohl ich eigentlich gerne in Griechenland bleiben möchte. Also da haben wir schon ganz viel Enttäuschung, ganz viel Verletzung gespürt in Griechenland.
Und empfinden diese Jugendlichen denn die EU dann noch als Gemeinschaft?
Also viele nicht. Wir haben es ja vorhin auf dieser Demonstration gehört, da sagen viele, es ist vor allem eine kapitalistische Union. Also die EU, die kümmert sich vor allem um die großen Wirtschaftsunternehmen, um die Banken, aber die Kleinen oder die normalen Bürger, die bleiben auf der Strecke. Wir haben zum Beispiel auch eine Marketingstudentin getroffen, Gentiana, die ist 28 und gerade fertig mit der Uni und die jobbt jetzt im Supermarkt für nicht mal 4 Euro die Stunde, weil sie einfach keinen Job findet, aber gleichzeitig auch sagt, ich möchte doch so gerne in meinem Land bleiben, weil ich Griechenland eigentlich total gerne mag. Und da merkt man, also wirklich viel Hoffnung in die EU haben die nicht mehr.
Einschätzungen von Julia Lehmann. Sie ist mit Tobias Seeger durch Europa gefahren, um rauszufinden, welches Verhältnis Jugendliche zur EU haben. Mehr Begeisterung für Europa, die könnten Jugendliche natürlich auch entwickeln, wenn sie Europa mal kennenlernen. Und zwar nicht von der Rückbank des Familienautos aus, sondern selbstständig mit dem Zug. Jede EU-Bürgerin und jeder EU-Bürger sollte zum 18. Geburtstag ein Interrail-Ticket geschenkt bekommen. Das fordern die Politikberater und Aktivisten Martin Speer und Vincent Immanuel Herr, auch bekannt als Herr und Speer. Mit Herrn Speer bin ich jetzt verbunden und ich dachte mir eigentlich immer, dass nach dem Schulabschluss die meisten sich erstmal auf die Socken machen. Also braucht Europas Jugend wirklich kostenlose Zugtickets?
Auf jeden Fall, denn wenn man sich auch in anderen Ländern umschaut, wo Leute nicht ökonomisch oder sozial die Möglichkeiten haben, so viel zu reisen, wäre so ein Anstoß in Form eines kostenlosen Tickets richtig gut.
Und wie sind Sie darauf gekommen, dass ausgerechnet Zugtickets das Interesse an Europa stärken könnten?
Wir waren 2014 selbst auf einer Interrail-Reise, haben gemerkt, wie unterschiedlich Möglichkeiten in Europa für junge Leute sind. Ein relativ kleiner Teil der jungen europäischen Generation kann von Programmen wie Erasmus profitieren. Aber ein ziemlich großer Teil verlässt entweder nicht das Land, hat nicht die Möglichkeit, hat gar nicht die Möglichkeit, die Vielfalt Europas kennenzulernen und vielleicht auch so die EU-Institutionen zu schätzen. Und als wir in Wien an einem Abendbrottisch saßen, kam uns die Idee, hey, wie wäre es denn, wenn jeder zum 18. Geburtstag so ein Einmonatsticket kostenlos bekommt? Sozusagen Erasmus für alle, ganz niedrigschwellig, proaktiv aus Brüssel.
Das war jetzt Ihre Idee am Abendbrotstisch. Und wie sind Sie dann mit der bis nach Brüssel durchgedrungen?
Na, erstmal, wenn man Student ist und so eine verrückte Idee hat, denkt man sich ja nicht viel dabei. Aber als Europa dann immer mehr in die Krise schlitterte mit Jugendarbeitslosigkeit, der Eurokrise, dachten wir uns, wir müssen was tun. Und ganz aktivistisch haben wir angefangen, Artikel darüber zu schreiben, sind auf Konferenzen gegangen und haben dann auch wirklich viele Klinken in Brüssel geputzt, mit vielen Parlamentariern getroffen, über Parteigrenzen hinweg. Und diese offenen Türen dort haben uns echt überrascht. Man war wahnsinnig bereit, irgendwie auch so eine frische Idee aus der Zivilgesellschaft anzuhören, bis eben eine Mehrheit des EU-Parlamentes sich hinter die Idee gestellt hat. Dann haben wir alle gemeinsam auch noch die Kommission überzeugt. Und jetzt ist es auf dem besten Weg, ein wichtiges Programm in der Erasmus-Familie zu werden.
Also wieder mal ein Beispiel dafür, dass Europa eigentlich viel beweglicher und jünger ist, als man es so einschätzt. Sie sind ja nicht ganz jetzt fertig mit Ihrer Idee, sondern es sind immerhin mal 15.000 Tickets verlost worden. Die nächste Runde läuft schon. Und Sie sind ja selber auch auf die Reise gegangen. Wann und wo sind Sie da hingefahren?
Wir sind jetzt im März und April diesen Jahres 6 Wochen lang durch Europa gefahren, hauptsächlich mit dem Zug, manchmal auch mit dem Schiff und dem Bus, aber hauptsächlich auf dem Landweg. Auch damit wir in Europa das Pariser Klima Agreement gut erreichen, also auch grünen Verkehr so ein bisschen neu und weiterdenken. Aber wir wollten wissen sozusagen, wie nehmen Leute diese Idee so wahr, wie geht es ihnen überhaupt momentan auch so vor der wichtigen Europawahl und sind mit vielen Eindrücken im Gepäck zurückgekommen.
Haben Sie da auch echte Europa-Fans getroffen?
Das auf jeden Fall. Vor allen Dingen die, die tatsächlich Teil dieses ersten Pilotprojektes bei Free Interrail oder Discover EU, wie es bei der EU heißt, gemacht haben. Da hatten wir zum Beispiel eine Begegnung mit einem jungen Briten, der konnte das zum Glück noch machen. Und er sagte, als er auf dieser Reise war, hat er sich das erste Mal europäisch gefühlt. Und ich glaube, dass ist ein einzelnes Beispiel, da gibt es mehr davon, aber es unterstreicht so ein bisschen, dass Europäerinnen Europäer werden. Das kann man nicht aus dem Schulbuch lernen, das kann man nicht in der Theorie entwickeln, das muss man sich selbst erfahren. Und deswegen finden wir diese Austauschmöglichkeit für alle so zentral wichtig.
Eigentlich denkt man doch, wir kennen Europa. Waren Jugendliche dabei, die mit Interrail losgefahren sind und wirklich gestaunt haben, ach, das ist also Europa? Haben Sie so jemand auch getroffen?
Ja, wir hatten zum Beispiel eine Begegnung mit 2 jungen Frauen in Nordirland. Und das Besondere an dieser Gruppe war, man kann sich für diese Tickets auch als Gruppe von Freunden bewerben. Und 2 der Mädels waren aus der Republik Irland und 2 aus Nordirland. Und die sind gemeinsam losgefahren. Also schon in der Gruppe ein toller Ausdruck von Europa. Und man ist jetzt vielleicht überrascht, aber die sind nicht alle nach Barcelona gefahren, um ein Bier am Strand zu trinken, sondern viele in dem Pilotprojekt sind auch wirklich durch Osteuropa getourt und haben Regionen entdeckt, die sie, glaube ich, ohne diese Möglichkeit nie entdeckt hätten. Und das hat wirklich nicht nur ihren Horizont erweitert, sondern sie haben uns auch erzählt, dass sie dann erst wirklich verstanden haben, wie vielfältig Europa ist, wie zerbrechlich aber auch diese Vielfalt ist und dieses gemeinsame Arbeiten am Haus Europa, und haben auch erst dann verstanden, wie wichtig es ist, dass wir eben zusammen diesen Weg nach vorne gehen und nicht einzeln Nation für Nation.
Zerbrechlich, sagen Sie. Das vergisst man ja manchmal, dass Europa eigentlich ein Friedensprojekt war nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, auch ausgezeichnet worden ist mit dem Friedensnobelpreis. Nehmen das die Jugendlichen noch als besonders wahr oder ist das für die selbstverständlich, weil sie reingeboren wurden?
Es ist vielfach selbstverständlich, aber gerade noch mal bei diesen jungen Frauen aus Nordirland oder aus Irland, die sind natürlich in einer Region aufgewachsen, wo Frieden echt nicht selbstverständlich ist. Und sie kennen das selber aus ihrem eigenen Aufwachsen als auch von der Generation ihrer Eltern, dass erst auch mit der Hilfe durch das Karfreitagsagreement und durch die Hilfe der EU überhaupt und diese Nichtgrenze auf der Insel es überhaupt möglich war, Frieden zu schaffen.
Jetzt haben Sie ja nicht nur Jugendliche getroffen, sondern auch Funktionäre oder Aktivisten, die mit Europa zu tun haben. Waren das wirklich alles Europäer oder war es manchmal schwierig, die europäische Idee zu finden?
Es war auf jeden Fall auch echt schwierig. Also wir waren beispielsweise in Polen und in allen baltischen Staaten unterwegs, und die europäische Idee ist da nicht dieses tolle Werte, Fundament und Haus, was wir uns in Deutschland so oft denken, sondern da wird die EU ganz stark wahrgenommen als eine Möglichkeit, ökonomische Interessen nach vorne zu treiben oder als ein Garant für Sicherheit, gerade in den baltischen Staaten. Und wir haben auch, wenn wir Veranstaltungen hatten, so ein Stimmungsbild gemacht, hey, fühlt ihr euch als Europäerinnen, Europäer? Und gerade in diesen Ländern gingen nicht besonders viele Hände nach oben. Also da sind Wahrnehmungen, was das heißt, ein Teil von der EU zu sein, selber sich als Europäerin oder Europäer zu bezeichnen, auch sehr, sehr unterschiedlich. Und da ist echt auch noch ein Weg zu gehen, dass man die europäische Idee nicht nur durch die Geldbrille oder durch die Sicherheitsbrille betrachtet, sondern auch als eine Wertegemeinschaft, als ein gemeinsames Projekt, wo uns Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit echt wichtig ist. Da ist noch einiges zu tun.
Also wenn zum Beispiel jetzt in den baltischen Staaten die Europäische Union eher als Zweckunion verstanden wird, wie könnte sich das ändern durch Ihre Idee mit dem Free Interrail?
Wer selber auf Reisen ist und diese Vielfalt wirklich selber erfährt, andere Menschen in Europa kennenlernt, vielleicht auch Freundschaften schließt, der versteht, dass Europa etwas sehr Persönliches ist, vielleicht sogar so etwas Emotionales. Und unsere These ist, die europäische Integration wird erst dann richtig funktionieren, wenn wir es schaffen, eigentlich alle Menschen untereinander zu vernetzen und dass sozusagen der europäische Geist aus persönlichen Verbindungen erst entsteht und so wir wirklich ein stabiles Fundament für Europas Zukunft haben.
Ein kostenloses Interrail-Ticket als Geburtstagsgeschenk für alle, die in der EU 18 werden. Das wünschen sich Martin Speer und Vincent Immanuel Herr.
Weltspiegel. User-Fragen.
In den sozialen Netzwerken haben sich unsere Nutzer zum Thema Europa geäußert. Zum Beispiel so: Ich bin immer noch der Meinung, dass Länder wie zum Beispiel Rumänien der EU noch nicht hätten beitreten sollen, weil dort die Korruption an der Macht ist. Wie sehen Sie das?
Die osteuropäischen Staaten aufzunehmen war historisch wahnsinnig wichtig. Und auch wenn sie vielleicht noch nicht bereit waren. Aber das heißt nicht, dass wir diesen Weg aufhören sollten zu gehen und nicht weiter daran arbeiten, dass dort auch Zustände besser werden. Denn nur mit unserer Hilfe werden sie es schaffen und nicht allein.
Das Phänomen Brain Drain betrifft einige EU-Länder. Wenn die jungen Akademiker zu Hause keine Zukunft sehen, dann ist das Land in gewisser Richtung noch rückständig. Also dann gehen die zwangsweise weg. Sehen Sie das auch so?
Das sehe ich auf jeden Fall so. In Griechenland haben wir das ganz extrem gemerkt. Da sind ganz viele junge Griechen schon ins Ausland abgewandert. Und wenn gerade die gut Ausgebildeten eben gehen und das Land dadurch ausblutet, dann ist das ein großes Problem.
Ja, das ist richtig. Aber in Portugal zeigt sich zum Beispiel, dass die Ersten auch wieder zurückkommen und die Regierung dort Programme auflegt, um es für Leute auch wieder attraktiv zu machen, zurückzukommen und weiterhelfen, sozusagen ihr Land zu entwickeln. Also man sieht auch, Brain Drain gibt es auch andersrum wieder und das macht Hoffnung.
Weltspiegel, Kontext.
Wenn es in einem größeren Stil eine stärkere Beteiligung der jungen Generation an der Europawahl geben soll, dann ist das immer bei jungen Leuten themengesteuert. Also dann müssen Themen in den Vordergrund gerückt werden, die jungen Leuten am Herzen liegen.
sagt der Jugendforscher Klaus Hurlmann. Welche Themen im EU-Parlament besprochen werden und welche nicht, das weiß ARD-Brüssel-Korrespondent Stefan Überbach. Was könnte es denn Ihrer Meinung nach sein, Stefan, was die Jugend in die Wahllokale locken würde?
Naja, das sehen wir ja im Moment bei den großen Demonstrationen, die immer freitags stattfinden, Fridays for Future. Klimaschutz, ein ganz wichtiges Thema für die junge Generation, ganz offensichtlich. Das mobilisiert die Menschen, das bringt sie auf die Straße, das bringt sie dazu, politisch zu denken und tätig zu werden. Und das kann natürlich dann auch ein Thema sein, was zur Teilnahme bei der Europawahl lockt. Oder ein anderes aktuelles Beispiel vielleicht, alles was mit Internet und Freiheit im Netz zu tun hat. Der Streit ums Urheberrecht hat gezeigt, auch damit lassen sich Leute mobilisieren. Und ich denke, es wird bei den jungen Leuten auch deshalb mehr Interesse geben als beim letzten Mal, weil das Beispiel Brexit zeigt, was passiert, wenn man zu Hause bleibt, wenn vor allem junge Wähler nicht zur Wahl gehen, weil sie denken, also das wird schon alles gut gehen, da wird schon nichts passieren. Und dann wachen sie auf und merken, es ist zu spät. Und um das zu verhindern, denke ich, wird es in diesem Jahr eine deutlich höhere Wahlbeteiligung auch bei der jungen Generation geben.
Nun ist von den Wahlberechtigten in der EU ungefähr ein Sechstel unter 30 Jahre alt. Im Parlament ist das Durchschnittsalter mehr als 20 Jahre höher. Da frage ich mich, fühlen die sich denn repräsentiert von diesen 50-plus Abgeordneten, die da sitzen?
Nein, natürlich nicht. Das ist schon ein großes Problem. Wir haben das gerade ganz aktuell gesehen nochmal, Thema Urheberrecht. Da befürchten ja ganz offensichtlich sehr viele junge Leute, dass es das Internet, so wie sie es kennen, wie sie es lieben, wie sie es haben wollen, dass es das demnächst nicht mehr geben wird. Und bei den Protesten auf den Straßen war ja auch immer wieder zu hören, da entscheiden jetzt alte Leute über meine Zukunft. Da reden weltfremde Politiker über Dinge, von denen sie überhaupt keine Ahnung haben. Also es gibt da schon eine Kluft zwischen den Generationen und dazu kommt dann ja noch, dass kaum einer die europäischen Politiker kennt. Nehmen wir als Beispiel mal den Fraktionschef der Sozialdemokraten im Europaparlament. Das ist ein sehr wichtiger und einflussreicher Posten. Der Mann heißt Udo Bullmann, er ist ein Deutscher und er ist mit Justizministerin Katharina Barley Spitzenkandidat der SPD bei der Europawahl.
Und ist allerdings nicht wirklich jung?
Nicht wirklich jung. Allerdings sagen auch knapp 90% der Deutschen, Udo Bullmann nie gehört. Und das, denke ich, ist ganz grundsätzlich ein Problem. Wie soll man sich repräsentiert fühlen von Menschen, die man nicht kennt? Für junge Leute, die vielleicht nicht so politikaffin sind, gilt das natürlich erst recht.
Jetzt versuchen ja gerade die jüngeren EU-Abgeordneten da dagegen zu steuern. Und zwar genau auf den Kanälen, die die Jugendlichen nutzen. Auf YouTube, auf Instagram gibt es Leute, die einen eigenen Account haben, die auch versuchen, komplizierte Prozesse transparent zu machen. Wie sehen Sie das? Funktioniert sowas?
Ich denke ja. Das sind die Plattformen, wo die jungen Leute zu Hause sind. Das traditionelle Fernsehen, auch der traditionelle Hörfunk, nimmt da an Bedeutung doch ziemlich ab. Es muss alles auf Abruf vorhanden sein und so, dass man es jederzeit konsumieren kann. Also man muss dahin, wo die jungen Leute sind, wo sie ihre Informationen erwarten und verlangen. Und da gibt es dann einige, die diese neuen Techniken besser beherrschen. Mir fällt als Beispiel die Vertreterin der Piratenpartei, Julia Reda, ein, die rund um das Urheberrecht sehr stark mobilisiert hat mit ihren sozialen Netzwerken. Und da war in kürzester Zeit eine schnelle Mobilisierung möglich. Das ist das, denke ich, was die jungen Leute auch von der politischen Klasse erwarten.
Jetzt sind Sie für ein traditionelles Medium tätig, nämlich fürs Radio. Wie versuchen Sie das denn da, diese komplizierten Prozesse so verständlich zu machen, dass alle Hörer mitkommen?
Also das Thema hat ja jetzt verschiedene Facetten. Zunächst mal greifen wir Themen auf, die für die junge Generation wichtig sind. Und das ist nicht nur das Internet oder das Urheberrecht, sondern das sind auch Themen wie Flüchtlinge und Migration oder wieder Klimaschutz. Das ist das eine. Punkt zwei, ich habe es gesagt, wir müssen auch mit unseren Geschichten dahin, wo die jungen Leute sind. Wir machen darum viel für die Jugendprogramme der ARD, zum Beispiel für das Ding beim SWR. Und zwar so, dass es die Leute möglichst auch verstehen. Das heißt in der Form, in der Länge, auch in der Sprache, zugeschnitten aufs junge Publikum. Wir liefern zu für Nachrichten-Apps, für soziale Netzwerke. Wichtig ist, denke ich, dass wir möglichst viel erklären, dass wir viel Hintergrund liefern, dass wir den Leuten klar machen, was passiert in Brüssel und warum. Und das ist mit Blick auf die Europawahl natürlich gerade besonders wichtig.
Jetzt haben Sie das Klima schon genannt. Zudem gehört ja in gewisser Weise auch das Plastikverbot, das ab 2021 in allen EU-Ländern gelten soll. Das ist zunächst positiv, sicher auch für junge Leute. Aber die Frage ist dann, wie wird das umgesetzt? Ist hier immer noch mal eine Hürde, dass in den Ländern dann letztendlich diese erst gut klingenden Gesetze ein Stück weit verkompliziert werden?
Also beim Plastikverbot sind die Vorgaben, die gemacht worden sind, nun gerade ziemlich eng. Da gibt es für nationale Regierungen eigentlich kaum Spielräume. Und das Europaparlament insgesamt hat sich über die Jahre hinweg auch schon eine Menge Einfluss und Macht verschaffen können. Da wird also bei allen Themen mitgeredet, auch mitentschieden. Aber ich glaube, der eigentliche Punkt dabei ist, dass die Europapolitik insgesamt ziemlich kompliziert organisiert ist, weil einfach so viele verschiedene Stellen beteiligt sind. Es gibt die EU-Kommission, also sowas wie die Regierung der Europäischen Union. Es gibt das Europaparlament. Es gibt natürlich die 28 Mitgliedsländer, solange Großbritannien noch dabei ist. Und das alles unter einen Hut zu kriegen, ist sehr schwierig. Es müssen immer Kompromisse gemacht werden. Das dauert, ist auch nicht immer transparent. Und das sorgt dann für den Eindruck, dass da in Brüssel hinter verschlossenen Türen von irgendwem irgendwas ausgemauschelt wird. Und das ist fürs Image der EU insgesamt natürlich nicht gut, selbst wenn am Ende was Brauchbares dabei rauskommt, wie zum Beispiel das Verbot für Einwegplastik.
Finden Sie da, dass die EU an dem Image noch arbeiten könnte, also diesen Eindruck der Intransparenz irgendwie verhindern könnte?
Ja, unbedingt. Ich zitiere Schüler von der Europäischen Schule hier in Brüssel, die sagen, die EU müsste doch sehr viel mehr Werbung für sich machen. Die hat doch so viele gute Sachen auf den Weg gebracht und entschieden. Und sie müsste eigentlich das, was passiert, sehr viel besser verkaufen. Denn die Leute haben ja nach wie vor das Gefühl, dass namenlose Bürokraten entscheiden. Was natürlich nicht stimmt, weil an jedem Beschluss, der hier getroffen wird, immer auch sämtliche Mitgliedstaaten beteiligt sind. Aber da geht ja eben immer noch zu oft das Motto, wenn es gut läuft, dann waren es die nationalen Regierungen und wenn es schlecht läuft, dann waren es die da, die in Brüssel.
Sagt Stefan Überbach, ARD-Hörfunk-Korrespondent in Brüssel.
Weltspiegel, User-Fragen.
Die EU hat dann gute Chancen, wenn sie jungen Menschen eine positive Zukunftsperspektive bietet. Wo wollen wir in 10, 20 oder 30 Jahren stehen? Eine solche Vision kann ja dann mit vielen kleinen, kurzfristigen Schritten untermauert werden. Welche könnten das denn sein?
Definitiv mehr Geld in Zukunftsperspektiven und die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in der EU. Das muss mehr fließen, damit eben gerade solche Probleme wie in Griechenland nicht mehr so grassieren können. Abgesehen davon muss die EU auch sichtbarer werden. Sie muss mehr zeigen, wo sie das Leben der jungen Menschen betrifft und auch positiv gestaltet und verändern kann.
Das wären zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Europa mit einer sehr viel engeren Zusammenarbeit, als wir das bisher haben. Vielleicht mit zentralisierten Regierungsformen, mit einem eigenen Finanzminister für den gesamten Bereich, wo die Wirtschafts- und Finanzpolitiken miteinander abgestimmt werden, wo Reisefreiheit natürlich herrscht und wo der europäische Kontinent sehr viel geeinter auftritt, als das heute der Fall ist. Das wäre doch eine schöne Vision.
Und das war der Weltspiegel-Podcast Jugend in Europa. Die Redaktion hatte Stefanie Fetz. Am Mikrofon war Esther Saoud.